Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport.
Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Mein Name ist Daniel Lerche, herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um Hebi, das erste Fahrradschloss, um einen Tennis-Grundwissen-Schnellkurs für Julia Roberts, um Einsteins Geheimnis und um Heiner und Handball. Und reden wollen wir über all dies mit ihm. Harte Schale, vielschichtiger Kern. Jürgen Hötti-Höttger. Hötti, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Servus. Servus, grüß dich.
Hötti, du bist ein Sportjournalisten-Urgestein. Du bist seit vielen, vielen Jahren in der Branche dabei, auch schon seit vielen, vielen Jahren bei Eurosport. Hast auf und neben dem Platz vielfältigsten Erfahrungen gemacht. Und diesbezüglich habe ich mal ein Zitat von Albert Einstein rausgesucht, weil zu dem hast du ja auch eine besondere Beziehung, auf die wir noch zu sprechen kommen. Albert Einstein hat mal gesagt, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist nur Information. Aus all deinen Erfahrungen, auf und neben dem Platz, was hast du denn gelernt? Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
Ich glaube, dass ich im Alter hoffentlich ein bisschen geduldiger geworden bin, als ich das früher war. Ich weiß noch, als ich mal beim Radio war in München, da hatte ich einen Sprechlehrer, der mir sagte, also mein Lieber, gedrosselt, ja, alles ein bisschen eine Stufe runter. Als Ostwestfale spricht man etwas schneller. Das musste ich auf jeden Fall lernen. Wahrscheinlich ist es immer noch einigermaßen schnell. Ja, also ich glaube, Geduld ist ein Faktor und wahrscheinlich ist weniger auch mehr.
Ja, jetzt haben wir ja schon was über dich erfahren, / gelernt, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man über Jürgen Höttger wissen kann, soll oder vielleicht auch muss. Die Kollegin Birgit Hasselbusch fasst mal für uns zusammen fast 60 Jahre Jürgen Hötti-Höttger.
Wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich erfinden. Auf Jürgen Höttger passt dieser Spruch, denn er stammt aus einer Erfinderfamilie. Vom Onkel die Pipette, vom Großvater das erste Fahrradschloss. Der Opa hat Jürgen in Lemgo mit aufgezogen, ihn das ABC vorwärts und rückwärts aufsagen lassen und Astrophysik beigebracht. Manchmal auch ein bisschen strenger. Per Aspirat Astra, um den Absprung zu schaffen, setzt Hötti zum Sprungwurf an. Mit 6 Jahren zum ersten Mal in der Handballhalle wird später mal in der Schlusssekunde das entscheidende Tor werfen für den TBV Lemgo zum Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Den großen Volker Zerbe trainieren und gemeinsam mit Weltmeister und Nationaltrainer Heiner Brandt kommentieren. Champions League, Olympiafinale. Denn nach Printvolontariat, Journalistenschule in München, Umzug nach Berlin, Stationen beim Radio, rief das Fernsehen. Bei einem Privatsender suchte Ernst Huberti einen Handballkommentator. Jürgen sonnte sich da gerade auf Lanzarote, flog flugs zurück und landete auf dem Reporterstuhl. Gemeinsam am Mikro mit Wunderlich, Ehret, Stenzel und Co. Top-Namen pflastern Höttis Karrierewege, auch bei Eurosport. Er feierte gerade 25-jähriges Dienstjubiläum, landete in der Zeit so manches Grand Slam Verbalass. Beim Tennis an der Seite von Heinz Günthert. Um sich besser kennenzulernen, setzten die beiden vorm Finale in Monte Carlo in einer Kneipe mal so einige Drink-Drop-Shots. Tommy Haas kam in Cincinnati für einen kurzen Aufsager extra ins leere Stadion. Hötti interviewte Legende Fred Perry, lachte sich schlapp über Piolin, der einen LKW für seine Gewinnertrophäe brauchte und kommentierte das einmalige French Open Finale 99 Graf Hinges und hörte auf seine damalige Frau, die meinte, er solle doch mal ein paar Blumen ins Studio stellen. Allergiker Richard Krajicek hustete ihm daraufhin was. Ein geheimnisvoller Schleier liegt über dem Treffen mit Julia Roberts in einer Bar in Miami. Nur Pretty Woman sein reicht nicht, um in den Medien zu glänzen. Deswegen legt Jürgen als Dozent für Sportjournalismus Wert drauf, dass seine Schüler keine Füllwörter und Floskeln einbauen, obwohl wir ja wissen, dass dass das ein sehr schmaler Grat ist und es ganz schnell auf des Messers Schnieder stehen kann. Stichwort: Patty Schnieders Manager war Jürgen. Sie machte einen Satz nach oben in der Tennisweltrangliste. Und selbst? Darf ich bitten? Das Tanzparkett ist momentan Jürgens Lieblingsbelag. Sein Sohn John wollte auch mal in Richtung Sportmanagement gehen. Jetzt wird er wohl Zahnarzt. Hurty hat so vielen Sportlern auf den Zahn gefühlt. Nun tun wir es bei ihm. Denn eins ist sicher. All diese Geschichten, auch die, dass er gerade an einem Buch mit dem Titel Einsteins Geheimnis schreibt, sind in Memoriam Onkel und Opa auf gar keinen Fall erfunden.
Ja, Hetti. Also, du siehst schon, wir haben extrem viel zu besprechen mit dir. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einigermaßen systematisch vor. Wir haben es schon gehört, also deiner Familie verdanken wir nicht nur dich, sondern auch Hebi, das erste Fahrradschloss, und die Pipette in ihren jeweiligen Welten extrem wichtige Errungenschaften. Erzähl.
Ja gut, das ist natürlich, als ich 3 Jahre alt war, das gibt's ja wenige Erinnerungen an so eine Zeit, da habe ich noch mitbekommen, als mein Onkel bei uns zu Hause war mit seiner Frau, fuhr dann in den Urlaub, ist leider dort ertrunken im Alpsee. 1955 hat er die Pipette entwickelt, die Kolmo-Pipette, die heute von der Firma Eppendorf Pipetten hergestellt wird und natürlich in der Genforschung extrem wichtig ist, wenn jetzt eine Impfe gefunden werden soll auch. Ja, also Pipette, das hat mein Leben deshalb geprägt, weil natürlich, er ist gestorben, ich war bei meinem Großvater, und man hat dann versucht, mit mir auch so ein bisschen das Experiment in diese Richtung zu wagen. Ich war, glaube ich, auch einigermaßen gelehrig, aber Erfinder bin ich nicht geworden. Wie gesagt, schreibe ich jetzt ein Buch, was mich dann auch fordert.
Da kommen wir natürlich noch drauf auf das Buch. Pipette war das eine, Hebi, das erste Fahrradschloss, das andere. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Das hat dein Großvater erfunden.
Mein Großvater August Schnittke hat das 1927 erfunden. Das war dieses ganz einfache Schloss, was man nur in die Speichen reingesteckt hat, den Schlüssel raus. Wäre natürlich heute insofern völlig unbrauchbar, ja, weil Fahrräder en masse geklaut werden. Aber es ist bis 77 in Bielefeld-Breitwede tatsächlich produziert worden. Dann kam übrigens noch danach der Koagulometer, Blutgerinnungsmesser meines Onkels Heinz Schnittger, bevor der die Pipette erfunden hat. Der wird bis heute in Lemgo hergestellt. Wenn du zum Arzt gehst und lässt deine Blutwerte checken, dann können die mit dem Gerät mal schauen, wie es bei dir so aussieht.
Wie viel Druck hat das auf dich aufgebaut, aus so einer Familie zu kommen und diesen Ansprüchen dann vielleicht auch gerecht werden zu müssen? Also idealerweise irgendwann mal für einen Nobelpreis vorgeschlagen zu werden?
Ich habe in der Tat mal, was meinen Onkel anbelangt, recherchiert, Stichpunkt Nobelpreis. Ich war in Marburg an der Uni, wo er diese eine Erfindung Pipette gemacht hat, und in München, wo er auch doziert hat. Und da wurde mir gesagt, okay, der war sicherlich auf dem Weg zum Nobelpreis, hatte viele Sachen in petto, ist mit 39 viel zu früh gestorben. Der Druck auf mich war insofern sehr groß, weil ich auf Schulen war, wo mein Onkel auch war in Lemgo, und mir dann auch oft gesagt wurde, also nicht böse sein, aber in Mathe zum Beispiel, das hätte der Onkel natürlich in 0, nichts rausgefunden, hat dann bei mir etwas länger gedauert. Und zu Hause, ja, also ich habe mich mehr oder weniger über den Handball so ein bisschen absetzen können, weil der Druck schon sehr groß war, was Intellektualität anbelangt.
Man hört ja immer, dass Kinder aus besonders erfolgreichen Elternhäusern, aus besonders erfolgreichen Familien eben an diesem Druck dann auch gerne mal zerbrechen. Aber du hast jetzt keinen größeren Schaden genommen als eben der Durchschnitt, als wir alle.
Das mögen andere beurteilen. Wahrscheinlich haben wir ja alle irgendwo die einen oder anderen Schaden mal erlitten. Nein, wie ich gerade sagte, für mich war es eine sehr, sehr gute Geschichte, dass ein Kumpel von mir, als ich 6 Jahre alt war, 1. Klasse, Grundschule, mich zum Handball mitnahm. Damals war es noch der HSV Lemgo in Lemgo, heute ist es ja TBV. Und ich wohl einigermaßen gut war und ich über diese Sportart das kompensieren konnte, diesen Druck, und dann später ja auch einigermaßen erfolgreicher Handballer geworden bin, neben dem anderen.
Was hat dich so fasziniert am Handball? Also was hat dich dazu getrieben, bei diesem Sport zu bleiben?
Ich habe letztens noch mit meinem ersten Trainer gesprochen, Bernd von Nordheim, und der sagte, na gut, du warst natürlich unwahrscheinlich schnell, du warst wurfgewaltig. Ich war auch bis zum Alter von 16, war ich so groß wie heute, knapp 1,90, und war natürlich körperlich eine Zeit lang den Leuten überlegen. Und das war natürlich faszinierend. Und dann später, als ich in die zweite Liga nach Berlin gegangen bin, ist natürlich für mich eine faszinierende Erfahrung dann auch gewesen, dadurch Berlin kennengelernt zu haben. Also die Erfahrung Handball ist ja für mich bis heute eine der Sportarten in Deutschland sowieso, die mit am faszinierendsten sind.
Du hast ja sogar bis in den Bundesliga-Kader des großen TBV Lemgo geschafft.
Na, es war so, ich war im Kader der Zweitbundesliga-Mannschaft, das war übrigens vorhin nicht ganz richtig. Ich habe dann in Berlin, Berliner SV 92, das letzte Tor in Saarlouis-Liesdorf gemacht, ging damals um den Abstieg. Da kam ich vom TBV Lemgo, die damals auch noch zweite Liga spielten, bin zurückgegangen, war dann in Lemgo im Kader der ersten Mannschaft, Trainer damals Uli Schönbrot, den ich auch schon vorher mal in Bad Salzuflen in der Oberliga hatte. Und dann bin ich aber zum VfL Gummersbach gegangen, weil wir vorher mit Berlin ein Achtelfinal-Pokalspiel hatten gegen Gummersbach. Und da war ich, glaube ich, einigermaßen gut. Habe mit Eugen Haas damals gesprochen, ob da was drin wäre in Gummersbach. Und ob die mir dann einen Job beim Westdeutschen Rundfunk besorgen könnten. Das konnten sie leider nicht. Die Zeit in Gummersbach war knapp. Da habe ich es auch nicht geschafft, in den Kader da dieser Gigantenmannschaft mit Brandt und so, mit dem ich später kommentiert habe. Habe dann da nur in der Regionalliga gespielt. Und dann hatte ich irgendwann die Aufnahmeprüfung Journalistenschule München und habe dann später in München Journalismus studiert.
Du hast Rückraummitte gespielt. Correct.
Ich war nicht variabel, ich habe Rückraum Mitte gespielt, so ein bisschen Ideengeber, Denker und Lenker. Ich komme ja aus einer Denkerfamilie, habe aber auch halb links und links außen gespielt. Ich war da variabel einsetzbar, wenn man Not am Mann war, war ich, glaube ich, technisch in der Lage, auf den drei Positionen Mitte, halb links und links außen einigermaßen das runterzuspielen.
Denker und Lenker, du hast es schon angesprochen. Ist das auch so deine Position im wahren Leben?
Abseits des Sports? Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Meine Mutter, mein Vater, den ich leider nur ganz selten im Leben gesehen habe, Lehrer. Mein Großvater, der die Erfindung Fahrradschluss gemacht hat, war Dozent am Technikum. Und mich sprach mal einer an in Baden-Baden, ob ich nicht mal Lust hätte, eine Probevorlesung machen zu können. An der Privatuni habe ich dann gemacht. Und dann deshalb bin ich jetzt seit 10 Jahren ja Dozent für Sportjournalismus an diversen Universitäten. Insofern vielleicht ein bisschen Denker. Und dann Leute so ein bisschen zu lenken und daran teilhaben zu lassen, dass ich jetzt in meinem Fall 39 Jahre Journalist bin, das macht natürlich Riesenspaß dann.
Du springst ja schon in die Gegenwart, Jürgen. Wir wollen aber noch uns ein bisschen mit deiner Vergangenheit beschäftigen, nämlich als du selber noch die Schul- bzw. die Universitätsbänke gedrückt hast. Also du hast Journalismus studiert in München und danach für diverse Zeitungen und Radiosender gearbeitet, unter anderem, das hattest du schon angesprochen, für einen in Berlin. Und da ist dir der geschätzte Eurosport-Kollege Guido Heuber auch über den Weg gelaufen. Ihr habt sogar zusammen gewohnt, das haben wir schon im Lebenslauf gehört. Und Guido hat natürlich mit großer Freude über dich aus dem Nähkästchen geplaudert. Bitte sehr.
Das Besondere an Jürgen Höttger ist, dass nicht nur er ein ganz besonderer Mensch ist, sondern dass er alle Menschen in seinem Umfeld zu besonderen Menschen macht. Ich hatte das Vergnügen, lange mit ihm in einer WG in Berlin zu wohnen. Und alle Personen, die ihm wichtig waren, bekamen von ihm Spitznamen. Und zwar sehr ausgefallene. So war ich zum Beispiel natürlich nicht Guido Heuber, sondern Gustav Böning. Dann gab es den Knebelberg, dann gab es den Röhrolfhausen. Das waren seine Leute um sich herum. Er selbst bezeichnete sich übrigens immer als Commander der Kitty Hawk. Und so ergaben sich sehr, sehr lustige und sehr abwechslungsreiche Konversationen. Und diese Namensfindung, die gingen übrigens nicht nur auf Personen, sondern sie zielten auch noch auf Sachdinge ab. Wie zum Beispiel die Currywurst. Aus Jürgens Leben nicht wegzudenken war natürlich nicht die Currywurst, sondern die C-Knifte Pommes Mufzinger. Man musste also eine eigene Sprache lernen, um mit Jürgen Höttger zu kommunizieren.
Jürgen, steckte dahinter denn irgendein System? Also wie hieß die Currywurst?
C-Knifte, Pommes Mufzinger, ich erinnere mich gut daran, mit dem Kollegen Heuber, mit dem Kollegen Krause und so weiter, die wir da alle hatten in der Redaktion. Das wurde ja mittags, in Berlin ist das fast Pflicht, das mal zu holen, mittags zum Essen geholt. Und das war mir dann zu leicht, immer diesen Ausdruck zu wählen. Das stammt aus einer ganz frühen Zeit, als ich noch in Bielefeld Jura studiert habe, bevor ich dann später dann nach München ging. Wollte ich nochmal gucken, wie es damit so aussieht. Und das gefiel mir nicht. Da habe ich die Vorlesungen nicht großartig besucht, sondern mir irgendwelche Namen einfallen lassen, die dann meine Freunde und auch Freundinnen, auch meine spätere Frau und so weiter, die mussten dann alle da mitziehen. Einige haben mitgezogen, andere nicht. Also ich glaube, es ist eine Frage der Fantasie.
Also über Spitznamen sagt man ja aber schon auch, dass sie immer so ein Stück Wahrheit transportieren. Über Gustav Böning, Schrägstrich Guido Heuber, wollen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen. Aber über dich logischerweise, nämlich über den Commander Kitty Hawk. Was steckt dahinter? Klär uns auf.
Ja, daran kann ich mich jetzt übrigens kaum mehr erinnern. Kitty Hawk wäre natürlich ein Schlachtschiff. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, aber wenn man jetzt den Kollegen Fasnacht oder so fragen würde, da bin ich so die. Ich würde sagen, für mich habe ich insgesamt 100 Namen erfunden, weil, gut, hört sich jetzt vielleicht doof an, man muss sich auch nicht zu ernst nehmen, deswegen nicht einen speziellen Namen, sondern alles, was so ging. Und ich bin sicher, damit habe ich auch eine Menge Leute genervt. Einige fanden es witzig und sicherlich nicht jeder.
Fest steht, 1994 ist der Commander der Kitty Hawk dann zu Eurosport gewechselt und du hast uns in unserem Vorgespräch erzählt, dass eins deiner ganz großen Highlights in dieser Zeit bei Eurosport war 2014 Handball Champions League Final Four in Köln und da haben wir mal einen Ausschnitt besorgt, nämlich vom Halbfinalspiel Flensburg gegen Barcelona, das war das 7-Meter-Werfen. Bitte sehr.
Dann wäre Flensburg im Endspiel. Saric kann es verhindern. Hampus Wanne. Ja! Ja!
Guck dir das an!
Die SG Flensburg-Handewitt im Finale der Champions League 2014. Niedergeschlagen. Nikola Karabakic. Absolute Sensation. Wir fallen hier aber mehr Zeit. Man darf eine Mannschaft nicht zu Boden abschreiben. Nochmals wieder Glück an alle Fans und SK Flensburg alle. Was für eine Aufholjagd. Was für eine Courage. Was für eine unfassbare Leistung am Ende. Niedergeschlagen auch Rutenka. Die hatten sich das Finale ja ganz klar vorgenommen. Und dann das. Saric. Kann es auch nicht fassen. Verlängerung, 7 Meter werfen, Flensburg weiter. Das geht
danach. An dieser Stelle kurz der Hinweis, falls ihr uns aktuell nur per Podcast hört und nicht seht, die Bilder zu Jürgens Kommentar aber gerne mal sehen würdet, auf eurosport.de gibt es den Vodcast zum Podcast. Jürgen, Flensburg ist ja dann auch noch Champions League-Sieger geworden im rhein-deutschen Finale gegen Kiel. Solche Spiele zu kommentieren, noch dazu als Ex-Handballer, das ist ja schon ein absolutes Privileg, oder?
Als ich damals 93 in Köln dieses Casting gewonnen habe und dann nach Hause kam, nach München und auf den Anrufbeantworter drauf war, okay, Sie sind ausgewählt worden von Huberti, Sie sind dann der Erste, der bei uns Handball-Bundesligaspiele im Privatfernsehen kommentieren wird. Das war also bei Vox 93. Das war natürlich für mich eine Riesengeschichte. Das dann später auch noch dann bei Eurosport machen zu können mit Brandt, mit von Behren und so weiter, ja, das ist sicherlich ein Privileg. Das ist ein Ziel ganz bestimmt gewesen, als ehemaliger Handballer, das dann auch mal im Fernsehen zu kommentieren. Ich habe ja auch in der Halle kommentiert, in Lemgo, wo ich selber auch gespielt habe und in anderen Hallen auch. Also das ist natürlich tatsächlich eine große Sache.
Was mich persönlich ja so fasziniert am Handball als Zuschauer, da passiert wahnsinnig viel in kürzester Zeit auf engstem Raum. Also das ist, im Handball ist ja durchaus möglich, dass mal 5 Tore in 90 Sekunden fallen. Ja, dieses Spiel, macht so einen ganz verdichteten Eindruck. Also viel mehr natürlich als Fußball, aber auch aus meiner Perspektive jetzt mehr als Basketball und wahrscheinlich sogar als Eishockey. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, so eine Sportart zu kommentieren.
Das glaube ich auch. Ich bin der Meinung, also wenn man Handball kommentiert, dann sollte man ein bisschen Fachkenntnis haben, denke ich, denn da gibt es so viele unterschiedliche Dinge. Ich muss übrigens eins sagen, wenn du sagst, hier 90 Sekunden, zu meiner Zeit gab es ja die schnelle Mitte nicht. Deswegen war das noch nicht ganz so, dass man also in den letzten 90 Sekunden 5 Tore machen konnte. Das kann man übrigens seitdem, ein gewisser Herr Stenzel und ich übrigens, als auch mit durch Deutschland gereist sind, um von Herrn Stenzel, der mit Deutschland 78 Weltmeister geworden ist Vlado Stenzel, der Magier, bin mit ihm durch Deutschland gezogen, um seine neuen Sachen publik zu machen. Der hat sich nämlich diese schnelle Mitte ausgedacht, die dann seit Mitte der 2000er Jahre, also 2004, 5, 6 dann so ins Spiel kam. Und seitdem ist das natürlich so schnell geworden, dass man auch in den letzten Minuten unwahrscheinlich aufpassen muss. Ja, also ich glaube, man muss da auch sehr viel erklären, Leuten, die das nicht so verstehen, warum, wenn von außen einer reinspringt, da nicht selten gepfiffen wird, obwohl der schon längst im Kreis steht und so weiter, warum es 2 Minuten Strafe gab, hin und her, ist nicht ganz ohne. Ich habe Eishockey auch kommentiert, muss sagen, Eishockey auch sehr schwierig von dem ganzen Einwechseln und so. Und ja, also ich glaube, man sollte ein bisschen Vorkenntnis haben.
Die bringst du mit, keine Frage. Mehr Pausen im Spiel gibt es fraglos beim Tennis. Dafür kann dann eine Partie aber auch mal gut 6 Stunden dauern. Du warst für Eurosport auf der Tour unterwegs. Du hast viele, viele Grand-Slam-Turniere kommentiert und du hast dabei immer alle ordentlich auf Trab gehalten. Das hat uns erzählt der ehemalige Wimbledon-Doppelsieger und Ex-Steffi-Graf-Trainer Heinz Günthert.
Wieder einmal kommentiere ich für Schweizer Fernsehen eine Partie von Roger Federer. Er hat wieder gewonnen und ich bedanke mich noch bei allen Fans des weißen Sports fürs Zuschauen, bevor ich rübergehe zu Eurosport. Da hat Jürgen die Einleitung für die nächste Partie bereits begonnen. Kaum habe ich mich hingesetzt, bin ich auch schon dran. Dann wieder er, dann wieder ich, dann wieder er, dann wieder ich. Es fühlt sich an, als würde ich durch einen stockdunklen Tunnel hecheln, bewaffnet nur mit einer Taschenlampe. Endlich, nach circa 5 Minuten, spielen sie unten den ersten Punkt. Jürgen macht sein Mikrofon aus, lehnt sich zurück, schmunzelt und meint, das hatte Zug. Ja, Jürgen, das hatte Zug. Ich bin völlig fertig. Du hast mich meistens gewaltig auf Trab gebracht. Ich danke dir dafür. Und das alles ohne ein einziges Füllwort.
Ja, also auf deine Aversion gegen Füllwörter und Äs und Ös kommen wir noch. Ja, Heinz Günthert, der ist ja auch noch dankbar. Was sagt man dazu?
Was soll ich dazu sagen? Den Mann kennenzulernen war natürlich für mich eine riesige Geschichte. Im selben Jahr wie Becker in Wimbledon gewonnen, in dem Fall Doppel mit Talasz Pauschi. Naja, das ist natürlich sehr, sehr nett von dem Kollegen, zu dem ich auch einen sehr guten Draht hatte, hoffe, dass er es genauso sieht. Und das war schon eine Symbiose, denke ich, die hat es in sich und der ist auch ein sehr geschliffener Geist und da sind wir schon durch einige super Finals durchgezogen. Ja. Okay. Ja, das denkt man gerne dran zurück.
Du hast aber nicht nur Heinz Günthert gescheucht, du hast auch sonst bei vielen Leuten auf der Tour bleibenden Eindruck hinterlassen. Also Birgit Hasselbusch hat es ja angesprochen in ihrem Lebenslauf. Richard Krajicek, dem hast du einen schönen allergischen Anfall serviert. Was war da genau los? Du hast irgendwie Blumen in die Kabine gestellt. Was war die Story?
Ne, wir waren in Rom. Und dann rief meine Frau mich an und sagt, du, das Studio, das ist sowas von kahl da, das sieht nicht aus, da muss irgendwas passieren, das ist gar nichts. Dann habe ich gesagt zum Chambon, bei uns Tennisdirektor, du, können wir irgendwo ein paar Blumen auftreiben, weil das sieht irgendwie nach gar nichts aus, das Studio. Okay, wir stellten dann, ich weiß nicht mehr, welche Art Blumen da auf den Tisch, Günthert, der Moderator, Krajicek drin, der hat kaum die erste Frage von Günthert, dann hat er geschnieft, gehustet, Heuschnupfen, was weiß ich, was da los war. Also in Rom war wirklich schlimm, da war Pollenflug. Ich bin selbst Allergiker, das war krass, ich musste auch Tempos ohne Ende benutzen und der Junge, der kam auch, ich glaube, er hat noch ein paar Runden gewonnen, er kam auch nicht wieder ins Studio, weil die Blumen mussten wieder entfernt werden, ich musste meiner Frau sagen, nicht böse sein, war keine gute Idee, leider.
Also Richard Krajicek ist nicht gut zu sprechen gewesen auf euch dann sozusagen. Besser zu sprechen auf dich war eine gewisse Julia Roberts, da musstest du überhaupt nicht mit Blumen irgendwie hantieren, die ist auf dich zugekommen, weil sie hatte ein größeres Problem, die gute Julia Roberts.
Ja, kann man glauben, aber die Story ist tatsächlich so passiert in Miami im The Rawley Hotel, wo ich zwischen den Turnieren von Indian Wells und Miami manchmal abgestiegen bin für 3-4 Tage. Da war ich in einer kleinen Bar und hat ein Story Margarita mit dem Barkeeper über meinen Job da gesprochen, sprich, dass ich da Fernsehkommentator bin für Eurosport. Und dann kam sie da plötzlich rein. Ich habe erst gedacht, das gibt's ja gar nicht, Fata Morgana. War mit einem riesen Kerl, dachte ich schon, oh Gott, ist das ein Rauschmeißer? Jetzt muss man hier die Bar verlassen, darf nur einer drin sein oder irgendwas in der Richtung, wie auch immer. Am Ende kam die tatsächlich rüber und fragte mich, ob ich mich im Tennis auskenne. Sie hätte das gehört und sie müsste einen Weltstar interviewen. Da gab es eine Sendung in den USA bei so einem Cable Network. Da konnte man sich aussuchen, als Star dann den nächsten Star wieder zum Interview herauszufordern. Das gab es, glaube ich, in Deutschland auch mal. Nach ein bisschen Zögern habe ich ihr dann irgendwas erzählt über Tennis und so weiter und so fort. Und dann ging sie auch wieder abends, war eine Festivität in dem Hotel. Also das war schon irgendwo eine interessante Sache. Also in dem Hotel, The Raleigh Hotel, Collins Avenue, kannst du was erleben.
Aber sie hat dir jetzt nicht erzählt, wen sie interviewen sollte, oder?
Ich bin jetzt echt nicht mehr ganz sicher. Es war, glaube ich, McEnroe. Und der kommentiert ja auch dann das Turnier in Key Biscayne. Abends war dann auch Becker mit der Barbara Becker in dem Hotel. Also das ist, glaube ich, auch eins seiner Lieblingshotels da in Collins Avenue. Das ist hinter hinter Miami Beach. Und wie gesagt, das war schon toll. Ja, was man da alles erlebt hat, wir hatten da auch mal eine Festivität mit dem Bruder von Bob Marley, mit dem Sohn von Bob Marley, Ziggy Marley. Das war zwei Häuser entfernt. Das war die Party da von der ATP-Tour. Also da war immer unglaublich was geboten.
Also das hört sich jetzt natürlich alles sehr, sehr mundän an. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass man jetzt nicht jeden Abend Julia Roberts in der Hotelbar trifft und auch nicht John McEnroe und auch nicht Boris Becker. Zur Wahrheit gehört, dass das schon auch ein sehr stressiger Job ist. Man ist viel unterwegs. Man schläft nicht immer im ersten Hotel am Platz. Das ist nicht immer unanstrengend und auch nicht immer nur familienfreundlich, so ein Leben.
Ja, ich war ja verheiratet und bin ja auch geschieden, habe im Zuge dieser ganzen Flüge, die ich hatte, musste vielleicht so passieren, eine Stewardess kennengelernt, mit der ich heute auch einen Sohn habe, von der bin ich auch getrennt. Nur unterwegs, weil ich richtig, ich habe teilweise ja 5-6 Wochen am Stück kommentiert, erinnere ich mich so 98, 99, das waren so die Jahre, wo es wirklich unwahrscheinlich gebrummt hat, vorher 96, 97 auch. Ganz klar, das ist ein Reisejob, wie er im Buche steht und ja, auf diesen Reisen hatte ich auch viel Zeit, auch mit dem Kollegen Günther über Astrophysik und so weiter zu philosophieren. Aber das, was auf der Strecke bleibt, natürlich vor allem, wenn man dann später mit einer Stewardess zusammen ist, das ist ganz klar, sind Kinder in dem Fall. Und mein Sohn hat das sicherlich auch so ein bisschen büßen müssen. Ist Gott sei Dank, glaube ich, zumindest ganz gut gelungen. Und ja, das ist etwas, es ist ein Berufungsjob, Traumjob, ganz klar. Aber das hat natürlich auch ganz klar, ganz eindeutig Nachteile auf der Ebene.
Zumal du ja dann auch noch einen draufgesetzt hast. Du bist dann auch noch Manager geworden von Patty Schnieder. Wie kam es denn dazu?
Ich hatte bei einem Turnier in Moskau, da war ich nicht vor Ort, das habe ich aus München damals gemacht, da habe ich was erzählt über den Mann von Patty Schnieder, was denen nicht so gut gefallen hat. Ich ging dann nach Filderstadt, live vor Ort zu dem Turnier, wurde angesprochen von ihm, seine Mutter hätte ihm erzählt, ich hätte das und das erzählt, das soll ich mal lieber nicht erzählen. Dann habe ich ihm gesagt, naja, wissen Sie, als Journalist habe ich hoffentlich Redefreiheit, wenn das so nicht stimmte, dann stelle ich das auch gerne wieder richtig. Er meinte dann aber, nee, dann müssen Sie nichts richtig stellen, ist schon okay, aber das muss man nicht jetzt zwingend erzählen, gut. Später kam er zu mir, der Herr Hoffmann, damals Ehemann von Patty Schnieder, und fragte mich, ob ich nicht Bock hätte, weil ich da gesagt habe, ich bin der Meinung, dass aus ihrer Frau noch Menge mehr rauszuholen wäre mit allem Pipapo, und fragte er mich, ob ich Manager werden wolle von Frau Schnieder. Dann habe ich mir das überlegt und dann haben wir uns getroffen in St. Anton im Dezember 2003 und haben an einem Konzept gefeilt und ich glaube, sie war damals 27. der Welt und als ich dann nicht mehr ihr Manager war, aber sie 7. immerhin, ich glaube, wir hatten ein ganz schlagkräftiges Team, Halbfinale in Melbourne gespielt, ein paar Mal Viertelfinale bei Grand Slams, ein paar Turniere gewonnen. Also das war natürlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Parallelkommentator und Manager einer Top-Spielerin. Ja, das war allerdings dann noch zeitintensiver, völlig richtig.
Jürgen, als Sportjournalismus-Dozent würdest du mir wahrscheinlich schwer auf die Finger hauen, wenn ich dich jetzt nicht fragen würde, was hast du denn damals über Herrn Schnieder erzählt? was der nicht hören wollte.
Ja, gut, der hatte ja eine Vergangenheit, die war jetzt nicht so ganz koscher, sagte man. Da ging es also doch so ein paar Sachen, die für die sie gerade stehen musste und so weiter, kann ich jetzt wirklich sehr schlecht hier erzählen. Also das waren schon Dinge, die unter die Gürtellinie gegangen sind, die natürlich so verbrieft waren, ist völlig klar. Ich habe auch sicherlich nicht alles davon erzählt und ich war auch da niemanden diskriminiert oder etwas in der Richtung. Ich habe immer so ein paar Fakten auf den Tisch gelegt. Und wie gesagt, daraus hat sich dann ja auch ergeben, deswegen bin ich in meinem Leben immer für Direktheit gewesen. Es hat sich dann daraus ergeben, dass die gesagt haben, na gut, wenn du so direkt bist, dann kannst du uns ja vielleicht auch direkt mithelfen, in die Weltspitze zu gehen. Und Schnieder war natürlich eine unfassbar gute Spielerin, die im Training so ziemlich gegen jede gewonnen hat. Und die dann manchmal bei Spielen ein bisschen mental schwächelte, aber insgesamt von der Spielintelligenz war die natürlich unfassbar gut.
In der Branche kam das aber nicht so gut an, dass du dann sozusagen diese Doppelfunktion hattest, Kommentator und Manager. Hast du deswegen dann auch wieder aufgehört mit dem Managen 2007?
War sicherlich einer der Gründe. Ich erinnere mich an Linz. Das war 2005. Spielte sie dann Finale gegen Petrova. Ich war vor Ort für dieses Finale, habe es dann abgegeben an den Kollegen Linke, der es damals dann von zu Hause aus unserem Studio in Hamburg gemacht hat. Und das war natürlich etwas, da haben sich teilweise so ein paar Sachen überlagert. Da wurde ich manchmal auch angegriffen. Ich hätte dafür gesorgt, dass da sie auf anderen Plätzen spielen durfte, die gar nicht vorgesehen waren, was in der Tat überhaupt nicht stimmt. Aber sie selbst zu kommentieren, das habe ich dann sein gelassen, ganz klar. Vermieden bis 2007, weil als unser Engagement endete. Aber ja, da wurde ich schon ein paar Mal, aber auch intern dafür mal angegangen von unserem damaligen Tennischef aus Paris. Und ich bin ein Mensch, der sich bestimmt dann Gedanken macht darüber, ob man da Dinge vermeiden kann oder ob man es vielleicht lieber sein lassen sollte. Aber diese Sachen, die haben mich dann schon sehr bewegt und ich habe das dann auch nicht, weil ich hätte zwei Angebote noch, aber ich habe es dann nicht weitergemacht.
Aber kannst du es, um das jetzt auch abzuschließen, aber kannst du es 13 Jahre später denn nachvollziehen, dass die Kollegen eben so reagiert haben?
Ich finde, dass da teilweise auch Neid dabei war, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wie gesagt, ich habe mir ja selber Gedanken darüber gemacht, ob das so okay ist letztendlich. Und ich habe dann ja auch noch einen Job neben dem Journalismus gefunden als Dozent, der mich dann auch sehr ausgefüllt hat. Und deswegen habe ich das dann ad acta gelegt. Aber das muss ich trotzdem sagen, hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich war ja meistens auch da, wo sie sowieso auch war letztendlich. Und ich habe versucht, das beides vernünftig hinzukriegen auch.
Sportjournalismus, Dozent, du hast die Stichworte geliefert. Was ist Jürgen Höttger denn für einen Typ Professor?
Ja, worauf ich sehr Wert lege, was ich heute ein bisschen vermisse, ist ganz klar Allgemeinbildung. Also da sage ich schon meinen Leuten, pass mal auf, es nutzt nicht alleine die Lehrpläne hier runter zu ackern, sondern für mich ist Bildung natürlich, sich parallel auch zu bilden und nicht da irgendwelche Zeitpläne da abzuarbeiten. Ich glaube, bei mir ist ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Ich glaube, ich kann da ganz verträglich sein. Ich kann aber auch mal Leuten sagen, ey, so nicht, ne? Wenn ihr eure Zeit hier nur absitzen wollt, das bringt's nicht. Und als Journalist ist völlig klar, da muss man ein absoluter Geber sein. Das ist, da muss man auf viel verzichten können. Wir hatten es eben schon, Familie ist vielleicht nicht unbedingt das, was man als oberstes Gebot dabei sehen sollte. Also das zu verknüpfen ist schwierig. Gerade natürlich in Positionen, wo du viel reist. Ich hab denen, glaube ich, schon schonungslos gesagt, was sie teilweise nicht hören wollten, dass das ein Beruf ist, der einen so fordert, dass dabei eine Menge auf der Strecke bleiben wird und dass man einfach alles geben muss und dafür brennen muss für diesen Beruf, ganz klar.
Thema Allgemeinbildung, also da hast du das Gefühl, dass das ein bisschen auf der Strecke bleibt? Gibt's dann sowas
wie das Gefühl habe ich. Ich habe viel. Ja, habe ich Tests gemacht. Ich musste ja selber damals bei der Journalistenschule Aufnahmeprüfungen Tests machen und Tests gibt es immer wieder, auch als Journalist. Und das ist für mich heute etwas, was auch sehr auf der Strecke geblieben ist. Bin auch nicht so ganz konform mit allen Lehrplänen, auch nicht zwingend mit dem Bachelor-Modell, mit dem Bologna-Modell, also diesen Bachelor, den wir heute haben. Also da habe ich schon versucht, parallel zu den ganzen Plänen, Lehrplänen und so weiter, dann solche Dinge mit durchzuziehen, weil ich doch ganz klar finde, dass es da hapert, auch natürlich was Grammatik anbelangt. Das Genitiv S ist heutzutage total weg. Also das ist etwas, was man selbst bei im Fernsehen immer wieder merkt, dass einfach, dass es da unwahrscheinliche Lücken gibt. Und da komme ich wahrscheinlich noch aus einer Generation, wo das in der Schule noch unwahrscheinlich auch gefordert wurde von einem, dass das alles korrekt ist.
Ich glaube auch, also dass dieses Thema Allgemeinbildung ist vielleicht wirklich so eine Generationenfrage, weil ich schon oft höre und lese, dass Wissen heute eigentlich bedeutet, wie man am schnellsten und effizientesten eben Zugang zum benötigten Wissen bekommt, also in Zeiten von Google und Co., Suchmaschinen etc.
Ja, dabei ist allerdings die Gefahr, dass eigentlich müsste die Menschheit ja immer klüger werden. Nur es ist nachgewiesen, dass die oberen 10.000, sage ich jetzt mal, immer klüger werden und dass der Rest eigentlich mit diesen Systemen, die wir so haben durch die Bank, eher nicht schlauer wird. Und das ist ja schon komisch, weil es wahrscheinlich immer nur sehr punktuell ist und man sich da nicht ein Wissen über einen längeren Zeitraum irgendwo aneignet. Das ist schon, ich halte es für bedenklich, was heutzutage passiert. Und also ich bin der Meinung, mehr lesen würde nicht schaden.
Also Jürgen Höttger legt Wert auf Allgemeinbildung. Er bereitet seine Schüler auf das Leben an sich im Sportjournalismus vor. Und wir wollen jetzt natürlich mal hören, was seine Schüler so über ihn sagen. Steffen Frei hat uns ein kurzes Statement geschickt.
Beim Jürgen muss ich immer an die erste Vorlesung zurückdenken, als er sich vorgestellt hat. Weil ich damals blöderweise nicht dachte, wow, cool, Jürgen Höttger, Eurosport, die Stimme kenne ich. Aber ich dachte wenigstens, wow, cool, Jürgen Höttger, die Stimme hätte ich gern. Jürgen war in meiner Uni rückblickend betrachtet der einzige Dozent, der wirklich darum bemüht war, gute Journalisten auszubilden. Das hat er fachlich immer in den Vorlesungen gemacht. Das hat er auch charakterlich gemacht. Dafür hat er das ganze Geschehen aber immer in Bars verlagert. Und das war wahnsinnig witzig. Das war auch wahnsinnig lehrreich für mich. Es war aber natürlich auch wahnsinnig schwierig, sich alles zu behalten. Das ist mir sicherlich auch nicht gelungen, weil dafür gingen dann Abend für Abend doch zu viele Jägermeister und Whisky Sour über den Tresen. Trotzdem ist Jürgen auch der einzige Dozent, der jetzt Jahre nach meinem Abschluss immer noch Kontakt hält und auch an meiner journalistischen Meinung interessiert ist. Und das muss man oder muss ich ihm wirklich hoch anrechnen.
Also, tolles Lob, Jürgen, von einem ehemaligen Studenten. Was bedeutet dir das?
Das bedeutet mir wirklich sehr viel, denn an den Universitäten kriegt man natürlich sowohl Lob als auch Tadel. Aber das ist sicherlich auch so, wenn man das einigermaßen vernünftig macht, dass man eher mal Lob bekommt. Und das freut einen, denn als Sportjournalist selber kriegst du ja, weißt du, auch eher selten mal Lob. Da kriegst du fast immer mehr Tadel von Zuschauern und so weiter. Und es freut mich selbstverständlich, wenn diese Leute, diese Jungs oder auch natürlich Mädels, die ich hatte, dann später im Beruf was drauf haben. Er jetzt ja schon, Guido, Steffen Schwarzkopf, den ich hatte in Berlin, der heute für Welt Washington-Korrespondent ist. Also ich hatte schon ein paar ganz gute Leute, glaube ich, dabei, die richtig was geworden sind. Und das freut einen ganz besonders. Und die sind natürlich auch alles Leute, die auch im Studium jetzt, die ich hatte, beziehungsweise damals als Volontär in Berlin, richtig Gas gegeben haben. Da konnte man schon sehen, was aus denen wird. Es gibt natürlich auch einige, wo ich eher sagen würde, lass es lieber bleiben. Das ist ein Beruf, zu dem muss man irgendwie ein bisschen geboren sein. Da musst du Vollgas geben von der ersten Sekunde an. Das wird sich jetzt herausstellen, wie das in den nächsten Jahren so laufen wird. Ob diese Urgesteine wie Huberti, Kürten und so, wie sie alle geheißen haben, ob die weiterhin geben wird. Denn ich meine, dazu musst du wirklich auch eine Menge aufgeben und preisgeben von dir. Ich weiß, ich habe in den letzten Jahren sehr wenige volle Geburtstage mit Leuten gefeiert. Also in meiner Karriere musste ich alles Mögliche ausfallen lassen. Ja, wichtige Geburtstage, wichtige Hochzeiten und so weiter. Das ist dann das, was eben auf der Strecke bleibt. Und das müssen die Leute einfach wissen. Und das muss man ihnen auch im Studium irgendwo sagen.
Klar vorher ansprechen. Wie blickst du denn auf die Zukunft des Sportjournalismus im Speziellen? Also der hat sich ja schon sehr verändert durch die Digitalisierung. Wie siehst du die Zukunft?
Das wird die Frage sein. Ich habe ja miterlebt, das öffentlich-rechtliche System ist klar, dann kam das Privatfernsehen, dann kam Pay-TV, Pay-Per-View und so weiter, was mit Sicherheit ja noch stärker ausgebaut werden wird. Wenn ich heute Studenten sehe, die gucken ja alle kein normales Fernsehen mehr, die gucken Netflix oder eben nur Anbieter, die eben bezahlbar sind oder eben auch natürlich Eurosport, das ein großes Programm hat, klar, insgesamt eine große Fülle. ich glaube, kann man noch gar nicht genau abschätzen, weil die ganzen Techniken, die es dann geben wird, ich glaube, das wissen wir auch noch gar nicht. Es wird sich in jedem Fall vieles verändern. Mit Kameratechniken haben sich unwahrscheinlich verändert. Heute wird viel mehr geredet, viel mehr erzählt bei Kommentaren. Mir wurde noch von Huberti eingebläut, doch eher mal den Mund zu halten. So muss ich ganz ehrlich sagen, versuche ich auch, das im Studium eher weiterzugeben. Bin ich dafür, jetzt im Tennis jeden Ballwechsel da zu kommentieren, zum Beispiel. Aber das ist sicherlich Geschmackssache und junge Leute wollen womöglich mehr hören und ältere Leute, die ja auch immer noch eine sehr große Zuschauerklientel sind, die wollen, soweit ich weiß, immer doch ein bisschen weniger Gebrabbel. Also das ist eine schmale Gratwanderung.
Lass uns zu unserem letzten Thema kommen. Du schreibst ein Buch, Einsteins Geheimnis heißt es. Erzähl mal ein bisschen, vielleicht fängst du erstmal damit an, warum dieser Titel?
Okay, es gibt die berühmte Einstein-Rosen-Brücke und da geht es darum, dass durch diese Einstein-Rosen-Brücke, später benannt in den 50ern als Wurmloch, man Reisen im Universum verkürzen kann. Das ist die Theorie von Albert Einstein und Nathan Rosen, zwei Astrophysiker, gewesen in den 30er Jahren. In dem Buch geht es um Klimawandel und darum, wie der Mensch womöglich versuchen muss, auf einem anderen Planeten irgendwann zu leben, weil hier Feierabend ist. Das ist, mag sehr bedauerlich sein. Auf der anderen Seite muss man eben versuchen, und der Mensch ist ja Pionier und wir haben es an Kolumbus gesehen und so weiter, er wird versuchen, über Mond, Mars, Titan auch interstellare Reisen möglich zu machen. Ob er noch die Zeit hat, auf diesem Planeten so lange zu überdauern, dass er das technisch hinkriegen kann, unter anderem so ein Wurmloch zu durchfliegen. Ich meine, okay, das ist Science Fiction vom Allerfeinsten, aber man weiß nie. Man hätte auch vor, ich denke, ein Mensch vor 2000 Jahren hätte nicht im Leben dran geglaubt, dass wir die Mondlandung hinkriegen würden.
Hört sich super spannend an, ist ein Roman.
Ist ein Roman und ich hoffe, er wird dieses Jahr fertig.
Und hast auch schon einen Verlag?
Ja, ich kannte ja einen Autor ganz gut, der hat die ganzen Jerry Cotton-Romane geschrieben. Der hat mir auch mit meinen Volontären in Berlin schon vor 25 Jahren Schreiben beigebracht. Und das ist gar nicht mal so ohne. Ich habe Respekt vor jedem Schriftsteller, der das jeden Tag macht. Also das ist wirklich nicht ohne. Und ja, ich denke, das sollte hoffentlich machbar sein.
Dann drücken wir dir feste die Daumen. Vielen Dank, Jürgen Höttger. Alles Gute weiterhin natürlich als Dozent, als Eurosport-Kommentator und natürlich auch als Autor. Danke dir.
Ich danke.
Und das war's von dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Den Vodcast zum Podcast gibt's auf eurosport.de und wir freuen uns dann auf die nächste Episode von Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Bis dahin, macht's gut. Servus.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.